Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmüller und ich sitze heute mit unserem Referendar Alexander Holzer im Studio. Hi Alex.
Hallo Alina.
Alex, es war super leicht, dir dieses Thema der heutigen Folge aufzunötigen. Es geht nämlich um Cannabis.
Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Seit dem 1. April darf man nämlich Gras rauchen, also zum Beispiel auf der Straße oder im Park. Man muss zwar ein bisschen aufpassen, wo und mit wem man da kifft, also zum Beispiel im Umfeld von Schulen oder von Sportplätzen ist es ja immer verboten, in Fußgängerzonen zumindest tagsüber. Es ist sozusagen eine Legalisierung light, bei der aber auch der Anbau erlaubt wurde. Bis zu 3 Pflanzen können Leute mit grünem Daumen nämlich zu Hause selbst ziehen.
Und was passiert, wenn man einen solchen grünen Daumen nicht hat? Darüber sprechen wir nämlich heute. Wir wollen nämlich ein bisschen darüber reden, was seit dem 1. April noch passiert ist. Alex, du hast ja da mal einen Überblick verschafft.
Genau, da ist nämlich einiges passiert. Also seit dem 1. Juli können Anbauvereinigungen ihre Lizenz beantragen. Berlin musste erst einmal klären, welche Behörde dafür überhaupt zuständig ist, aber das ist jetzt auch geregelt. Das Straßenverkehrsgesetz wurde auch noch geändert. Es musste nämlich erst einmal geklärt werden, nach wie viel Cannabis man noch Auto fahren darf.
Und wie viele Joints darf man dann so rauchen und danach noch rumfahren?
Das ist schwierig, das hängt wahrscheinlich ein bisschen von der Bauweise ab. Also was ich jetzt sagen kann, man muss auf jeden Fall unter einem Grenzwert von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blut bleiben, das, was immer das heißt. Aber das ist das, was seit Ende August gilt. Aber es gibt auch noch weitere Entwicklungen. Die Justiz ächzt unter den Folgen der Amnestieregelung. Was das genau ist, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Der Bundesgerichtshof hat an seiner alten Rechtsprechung zur nicht geringen Menge festgehalten und dann hat sich auch Bayern natürlich noch eingemischt und mit einem eigenen Gesetz im Freistaat dem Kiffen auf dem Oktoberfest und auch auf anderen Volksfesten einen Riegel vorgeschoben.
Also, wenn ich mal zusammenfassen darf, es gibt eine Menge Entwicklungen und es gibt einen guten Grund, da nochmal eine Podcast-Episode drüber zu machen. Denn wir wollen da jetzt einfach mal einen zweiten Blick drauf werfen und gucken, was sich in den letzten Monaten da alles so getan hat. Und dafür haben wir uns auch einige spannende Gäste eingeladen.
Ja genau, dann lass uns doch direkt mal mit unserem ersten Gast anfangen. Florian Söllner vom Cannabis Social Club Nürnberg. Kurz zur Erklärung. Anbauvereinigungen oder eben auf Englisch Cannabis Social Clubs sind nichtwirtschaftliche Vereine, die Cannabis anbauen und zum Eigenkonsum weitergeben. So eine Anbauerlaubnis können die Vereine seit dem 1. Juli beantragen.
Herr Söllner, Sie engagieren sich in einem Cannabis Social Club in Nürnberg, also in Bayern. Wie muss man sich so eine Anbauervereinigung genau vorstellen? Was ist das für ein Verein?
Also bis vor kurzem war unser Verein eigentlich ein Aktivistenverein, der sich gegen die Prohibition gestellt hat. Und seit der Teillegalisierung streben wir jetzt an, ein Anbauverein zu werden nach dem neuen Cannabisgesetz.
Und mit diesen Anbauvereinigungen, wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwie wie bei einer solidarischen Landwirtschaft? Da ist irgendwie jeder mal mit Ernten dran und jeder mal bei der Ausgabe dran? Oder wie organisieren Sie das?
Also nach dem neuen Cannabisgesetz gibt es tatsächlich eine Mitwirkungspflicht für alle Mitglieder. Und wir müssen auch ein Mitwirkungskonzept dafür erstellen. Aber wie sich das dann wirklich gestalten lässt, ist noch ein großes Fragezeichen, weil gerade beim Cannabisanbau geht es ganz viel um Hygiene und um Fachwissen. Und wenn man mehrere hundert Mitglieder hat und da jeder bei den Pflanzen, sage ich mal, mit gefährlichem Halbwissen rumwurschtelt, dann ist das genau das Gegenteil von Hygiene und von Fachlichkeit. Und deswegen wird es in Zukunft noch spannend werden. Wir sind verpflichtet, dass alle Mitglieder am Anbau teilnehmen. Aber wie sich das gestalten wird, ist immer noch offen.
Das klingt jetzt ja ziemlich aufwendig. Läuft sowas dann trotzdem irgendwie unter gemeinnützig, nicht wirtschaftlich? Oder kann man damit dann doch vielleicht irgendwie durch eine Hintertür Geld verdienen?
Nein, also Geld verdienen können wir gar nichts. Wir dürfen haufenweise Geld ausgeben im Moment. Aber es steht auch im Cannabisgesetz so drin, dass wir quasi also niemanden über 540 Euro anstellen dürfen. Und auch wenn ein Verein Gewinn macht, dann muss der Gewinn im Verein bleiben und dann für den Verein verwendet werden. Gemeinnützigkeit haben wir leider keine bekommen. Das hat das Vereinsamt nicht so gesehen. Wir sind der ganz normale e.V.
Wenn wir uns jetzt hier im Studio überlegen würden, bei Ihnen Mitglied werden zu wollen, wie würde das dann ablaufen?
Man schreibt uns eine E-Mail und dann wird man eingeladen, mal zu einem abendlichen Treffen. Wir haben einmal die Woche unser Vereinstreffen und wenn die Chemie passt, dann wird man in den Verein aufgenommen.
Und wie ist da der Andrang so? Also ich glaube, die Mitgliederzahl ist ja nach oben hin begrenzt, aber das Interesse bei Ihnen, wie groß ist das?
Also das Interesse ist erstmal riesig natürlich, seit die Regierung das Cannabis-Gesetz beschlossen hat, sind wir regelrecht zugeflutet worden von Anfragen und haben dann schon nach 2-3 Wochen einen Aufnahmestopp erstmal verhängen müssen, weil wir wollten gar nicht, wir waren erstmal ein recht kleiner Verein mit 20-30 Leuten und wollten uns nicht schlagartig auf 500 Leute aufblasen. Das hätte unsere ganze soziale Vereinsstruktur kaputt gemacht und deswegen haben wir beschlossen, Mitglieder nur sukzessive aufzunehmen. Und jetzt mit dem neuen Anbaugesetz gestaltet es sich so, dass wir einen Zweitverein gründen werden, der das Cannabis anbaut, da nämlich die Anbauvereinigungen sich nicht treffen dürfen und nicht gemeinschaftlich konsumieren dürfen. Und das ist bei uns im Cannabis-Club ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja ein Cannabis-Social-Club und dieses Social, das Sozial, das ist für uns ganz wichtig. Also wir machen Fahrradausflüge, wir campen gemeinsam und deswegen gründen wir jetzt für den Anbau speziell einen Zweitverein.
Das Cannabis-Gesetz, das ist ja berüchtigt dafür, dass es richtig viel Verwaltungsaufwand gibt bei diesen Anbauvereinigungen. Nehmen Sie uns vielleicht mal mit in diesen Prozess, den Sie da gestartet haben, jetzt wirklich eine Anbauvereinigung zu werden, die dann auch tatsächlich Cannabis anbauen darf. Wie haben Sie das erlebt? Warten Sie immer noch auf Ihre Lizenz?
Ja, wir sind ja noch mitten im Prozess quasi. Wir mussten jetzt erstmal den zweiten Verein gründen und den Verein dann eintragen lassen als e.V. Das ist schon passiert. Und wir haben jetzt den Antrag gestellt. Bei uns in Bayern ist dafür das LGL zuständig, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Es ist ein juristischer Volldschungel und es ist gespickt mit Kostenfallen. Also mal so als Anschlag, um den Antrag überhaupt stellen zu dürfen, kostet es ungefähr 3.500 Euro Bearbeitungsgebühr, dieser Antrag. Und das LGL begründet diese Höhe der Kosten mit der Bedeutung der Angelegenheit. Das steht wirklich so wörtlich auf ihrer Homepage. Also sie begründen die Höhe der Kosten nicht mit dem Aufwand oder irgendwas, sondern mit der Wichtigkeit der Angelegenheit, wo ich mich dann schon frage, wer solche Wichtigkeit festlegt, weil ich dachte immer, bei Behörden werden die Kosten nach Aufwand berechnet. Dann ist es auch noch so, dass die Kosten abhängig von der Mitgliederzahl sind. Das heißt, je mehr Mitglieder man hat, desto mehr Kosten entstehen. Und wir als Verein müssen zum Beispiel auch eine Präventionsschulung machen, eine Gesundheitsschutz- und Jugendschutzschulung. Jugendschutz, obwohl wir auch erst ab 18 Mitglieder aufnehmen dürfen, die kostet schlappe 600 Euro. Und so geht es weiter und weiter fort. Ich könnte jetzt eine ganze Litanei runterbeten. Und dann sind noch so kleine Funfacts eingebaut, wie zum Beispiel, dass die Ablehnung des Antrags auch so zwischen 1/10 und 3/4 der Antragskosten kosten. Das heißt, wenn Ihr Antrag abgelehnt wird, kann es sein, dass Sie zwischen 270 und 2.800 Euro Bearbeitungsgebühr für ein Nein zahlen.
Wie haben Sie sich da informiert, welche Schritte zu unternehmen sind?
Das ist ein Haufen Arbeit. Es ist eigentlich, ich sag mal, wenn ein Otto Normalverbraucher so einen Verein gründen wollen würde, würde ich sagen, unmöglich. Allein schon vom Fachwissen her und von den Kosten her sowieso. Das stellt selbst uns langjährige Aktivisten, wo wir viele, viele Menschen hinter uns haben im Verein, vor eine Riesenaufgabe. Wir hoffen, dass wir es schaffen, aber es ist schon wirklich hart.
Gibt es schon erste Rechtsschutzversicherungen für Cannabis-Anbauvereinigungen?
Ganz ehrlich, wir hatten einen Versicherungsvertreter da und haben ihn um ein Angebot gebeten, der ist lachend rückwärts wieder rausgegangen.
Es ist ja auch nicht ganz leicht, eine passende Gebäudlichkeit oder Räumlichkeiten zu finden für so eine Anbauvereinigung. Wie lief das bei Ihnen, bei Ihrem Verein ab?
Es ist sehr schwierig, was zu finden. Einerseits natürlich gibt es viele Vermieter, die sagen, ui, Thema Cannabis, da wollen wir uns nicht die Finger dran verbrennen, wollen wir nichts zu tun haben damit. Und andererseits müssen natürlich die Räumlichkeiten passen. Die müssen in den richtigen Abstandsregelungen sein, die müssen einem Sicherheitskonzept entsprechen, die müssen die entsprechende Größe haben, die entsprechende Strom- und Wasserversorgung und, und. Also es hat lang gedauert, bis wir was gefunden haben. Wir haben uns tatsächlich irgendwann an die Stadt Nürnberg gewandt, auch fast schon aus Verzweiflung heraus und haben eigentlich nicht geglaubt, dass da was kommt. Aber tatsächlich hat die Stadt Nürnberg gemeinsam mit uns dann ein Objekt gefunden und das wir jetzt angemietet haben.
Und das ist aber nett. Die Stadt Nürnberg, ist die einfach ein bisschen liberaler als Rest Bayern oder lag es einfach daran, dass Sie selber so ein bisschen Finger drauf haben wollten, wo das Ganze dann stattfindet?
Wir haben es ihnen so angeboten. Wir haben doch gesagt, es wäre schön, wenn wir gleich von Anfang an gemeinsame Lösung finden, wo beide damit zufrieden sind, bevor es im Nachhinein dann irgendwie Störereien oder Hickhack gibt. Und das sah die Stadt Nürnberg genauso und hat uns dann eher unterstützt, einen sinnvollen Ort zu finden.
Vielen Dank an Herrn Sellner, der uns als Mitglied des Cannabis Social Clubs Nürnberg Rede und Antwort stand.
Ja, also mein Eindruck ist, da gibt's echt ganz schön viel Bürokratie und viele Hürden. Also was ich so am krassesten fand, ist diese Mitwirkungspflicht für alle 500 Mitglieder, ohne dass da irgendwie geregelt ist, wie das aussehen soll. Also das lädt nach meinem Dafürhalten irgendwie dazu ein, dass da alle für die Show irgendwie so ein paar Töpfe hin und her tragen. Wie soll man das denn bitte kontrollieren?
Ja, was ich auch witzig finde, wenn man dann mal wieder das große Ganze in den Blick nimmt, dann ist es schon einfach kurios, wie da Kiffer, die seit Jahren eigentlich nur in Frieden Cannabis konsumieren möchten, auf einen Regelungsapparat treffen, der dem durchschnittlichen Kleingartenverein in circa nichts nachsteht.
Wir wollten ja diese Anbauvereinigungen gerne nochmal unter so einer juristischen Linse betrachten. Und da haben wir uns ganz vertrauensvoll an die Rechtsanwältin Julia Seestedt von der Cannabis-Kanzlei, die heißt wirklich so, gewandt und haben nachgefragt. Frau Seestedt, warum hat sich der Gesetzgeber eigentlich für die Anbauvereinigungen als Regelungsmodell entschieden?
Der Gesetzgeber hat sich aufgrund europarechtlicher Vorschriften dafür entschieden, weil eine Komplettlegalisierung nach einem kanadischen Vorbild mit Fachgeschäften einfach politisch nicht so einfach umzusetzen gewesen wäre. Was wir jetzt in Deutschland getan haben, ist, dass wir den Eigenanbau legalisiert haben. Und zwar den Eigenanbau privat zu Hause und den gemeinschaftlichen Eigenanbau organisiert in solchen Anbauvereinigungen.
Eigentlich soll man ja mit diesem entkriminalisierten Cannabis keine Kohle machen können. Aber gibt es da vielleicht doch noch irgendwelche Mittelwege, Ausflüchte, Hintertürchen, wie man vielleicht doch noch vom neuen Cannabismarkt profitieren kann, abseits vom Schwarzmarkt?
Also es gibt natürlich Vereinsgründer und Gründerinnen, die parallel auch ein Unternehmen betreiben und dieses Unternehmen beliefert dann die Anbauvereinigung mit Dienstleistungen, die benötigt werden. Sei es Beratungsdienstleistungen, sei es ein Leasingkonzept über Beleuchtungs- und Bewässerungsanlagen. Also es sind dann indirekte Möglichkeiten, die gefunden werden, um mit diesen Anbauvereinigungen am Ende Geld zu verdienen.
Wenn wir uns jetzt hier überlegen, ja, das hört sich doch alles ganz gut an und so eine Anbauvereinigung, das könnte man irgendwie jetzt auch mal gründen. Was wäre so der Weg dahin? Also was müssten wir machen, um an diese Lizenz zum Anbauen zu kommen?
Der allererste Step wäre die Vereinsgründung. Da müssen Sie sich eine Satzung geben, ein paar Gründungsmitglieder zusammenfinden und diesen Verein beim Registergericht eintragen lassen. Nachdem das geschehen ist, ist der schwierigste Punkt für die meisten meiner Mandanten das Suchen von geeigneten Räumlichkeiten und Lokalitäten, weil da baurechtliche Vorgaben zu berücksichtigen sind. Dann müssen Schulungen zum Bereich Suchtprävention absolviert werden, Führungszeugnisse eingereicht werden und noch einiges mehr. Und dann kann bei der zuständigen Behörde, die sich je nach Bundesland unterscheidet, ein Antrag auf Erlaubnis gestellt werden.
Das mit dem Baurecht, das müssen Sie gerade noch mal erklären. Das habe ich ja noch nie gehört.
Das ist auch ein Punkt, den die allerwenigsten auf dem Schirm haben, bis sie dann ihren Antrag abgeben und damit konfrontiert werden. Es ist ja so, dass nicht jedes Gebiet in jeder Stadt auf jede x-beliebige Art und Weise genutzt werden darf. Und die Frage ist, in welche Klassifizierung so ein eingetragener Verein fällt, der als Anbauvereinigung agiert.
Ich schieße jetzt mal aus der Hüfte. Was ist mit Gartenbau?
Ja, das wäre auch mein Gedanke und das finde ich persönlich auch am naheliegendsten. Da ist es aber so, dass ich mich gerade in Baden-Württemberg streite und dort die Gemeinden die Auffassung vertreten, dass der Außenbereich, der für eine landwirtschaftliche und auch eine gartenbauliche Nutzung normalerweise vorgesehen ist, hier nicht zu nutzen wäre, weil gartenbauliche Betriebe und auch landwirtschaftliche Betriebe mit Gewinnerzielungsabsicht handeln. Und wie Sie eben schon sagten, diese Vereine selber sind ja nicht wirtschaftlich und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Das heißt, es wird da von den Baubehörden teilweise die Auffassung vertreten, dass sich die Vereine nicht im Außenbereich ansiedeln dürfen. Die Frage ist aber, wo dürfen sie sich denn dann ansiedeln? Denn in Gewerbegebieten wird Mandanten von mir vorgehalten, dass die gewerbesteuerzahlenden Unternehmen vorbehalten werden, was der Cannabis-Anbauverein auch nicht ist. Und es ist am Ende eine Einzelfallprüfung, in welchem Bereich die Behörde, die Baubehörde mitgeht und in welchem Bereich sie nicht mitgeht. Und relevant wird dieses baurechtliche Thema, weil mehrere Cannabisbehörden in einzelnen Bundesländern die baurechtliche Genehmigung und die baurechtlichen Voraussetzungen explizit abfragen und nur bei Bestehen dann auch am Ende die Anbaulizenz erteilen.
Wir haben eben schon gehört, dass es zum Beispiel sehr hohe Gebühren kostet, in Bayern so einen Antrag zu stellen und diese Prüfung von diesem Antrag ist sehr teuer. Und ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht auch planen, irgendwie auf dem Verwaltungsrechtsweg gegen solche Maßnahmen in einzelnen Bundesländern vorzugehen.
Also im Moment ist es so, dass ich all meinen Mandanten rate, verwaltungsrechtlich erstmal die Füße stillzuhalten, bis es dann zu einer Erlaubnis gekommen ist. Denn jetzt im Laufe des Prozesses über Gebühren zu streiten, würde ziemlich sicher das ganze Verfahren erheblich verlangsamen und verschleppen. Das ist genauso, dass einzelne Behörden Forderungen an die Satzung stellen, die ich für nicht rechtmäßig halte. Einer der Punkte ist die Mitwirkungspflicht aller Mitglieder. Ich interpretiere den Gesetzestext anders und gehe nicht davon aus, dass jedes Mitglied aktiv am gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis mitzuwirken hat. Es gibt jetzt aber Behörden, das ist in Baden-Württemberg, die genau das fordern, dass in der Satzung explizit steht, dass alle Mitglieder am Anbau mitzuwirken haben und nicht nur alle Mitglieder eingeladen sind, am Anbau mitzuwirken. Und das sind dann Änderungen, bei denen ich meinen Mandanten empfehle, es einfach erstmal in die Satzung zu schreiben und dann, nachdem die Erlaubnis erteilt worden ist, im späteren Verlauf über die Sinnhaftigkeit zu streiten und da dann gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.
Man merkt einfach, es ist Neuland, auf dem sich sowohl die Behörden als auch die Anbauvereinigungen hier bewegen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt noch zurechtruckelt. Alex, du hast eben so interessiert nach dem Gründungsprozess gefragt.
Ich verstehe die Anspielung und weiß es entschieden von mir. Aber tatsächlich habe ich mal aus rein beruflichem Interesse für euch recherchiert, was wir jetzt machen müssten, wenn wir hier in Karlsruhe eine Anbauvereinigung gründen wollten. Das ist ziemlich kompliziert. Also erstmal müssten wir einen Verein gründen. Dann geht's schon los mit der Satzung. Da muss ein Verbot der Gewinnerzielung mit drin stehen. Es muss ausgeschlossen werden, dass jemand in mehreren Vereinigungen Mitglied wird. Dann braucht man ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept. Man muss einen Sichtschutz gegen Einblicke von außen bereits im Antrag beschreiben. Man muss die Cannabis-Sorten nennen, die zum Einsatz kommen, Anbauformen, Anbaumethoden, die umgesetzt werden. Man muss was zu Methode und Ort der Trocknung schreiben und so weiter und so weiter. Ganz ehrlich, mir ist das alles zu anstrengend.
Scheint mir jetzt aber wirklich eher ein Business oder ja gerade kein Business, wir reden hier ja von nicht wirtschaftlichen Vereinen, aber trotzdem eher ein Unternehmen für besonders Motivierte an. Wer macht sowas?
Also das Land Baden-Württemberg rechnet mit anfänglich rund 390 Erlaubnisanträgen und dann 20 Neuanträgen jedes Jahr. Mal sehen. Also genehmigt ist hier in Baden-Württemberg zumindest noch keiner.
So, und jetzt darf ich mir überlegen, wie ich nach diesen geckigen Informationen zu den Anbauvereinigungen die Brücke schlage zu unserem nächsten Gast und damit auch zu unserem nächsten Thema. Denn wie Alex vorhin gesagt hat, in der Justiz rumort es ja ordentlich wegen der Entkriminalisierung.
Genau, also da sind zwei Themen besonders kontrovers diskutiert worden. Da geht es einmal, wie eingangs schon erwähnt, um die Amnestieregelung. Und dann noch um die Rechtsprechung des BGH zur nicht geringen Menge. Bei der Amnestieregelung ging es darum, dass die Verurteilungen, die so nach altem Recht noch erfolgt sind, jetzt nach neuer Rechtslage aufgehoben werden mussten. Da mussten zum Beispiel allein in NRW 9000 Fälle neu aufgerollt werden. Also die Staatsanwaltschaften, die haben sich ziemlich bedankt.
Über die Amnestie für Kiffer habe ich mit Simon Pschorr gesprochen. Er ist Staatsanwalt und hat, als wir miteinander gesprochen haben, an der Uni Konstanz als abgeordneter Praktiker gearbeitet. Das heißt, er hat dort Studierende unterrichtet, Tutorien gegeben, Seminare mit Fällen eben aus der Praxis. Und er ist derzeit Sprecher der Fachgruppe Strafrecht in der neuen Richtervereinigung. Ein ganz großes Thema auf den letzten Metern vor der Abstimmung im Bundesrat war ja diese Amnestieregelung. Können Sie kurz noch mal runterbrechen, was es mit dieser Amnestieregelung eigentlich auf sich hat?
Ja, herzlich gerne. Die Amnestieregelung dient dazu, diejenigen Straftäterinnen und Straftäter gleichzustellen mit jetzt nicht mehr Straftäterinnen und Straftätern, die kurz vor dem Erlass des Cannabis-Gesetzes am 01.04.2024 verurteilt worden sind wegen cannabisbezogenen Delikten. Der Gedanke des Gesetzgebers ist, wer zufälligerweise vor dem Stichtag verurteilt worden ist, aber seine Strafe noch nicht bezahlt hat bzw. noch nicht abgesessen hat, der soll so gestellt werden wie diejenigen, die jetzt Cannabis besitzen, das heißt straffrei ausgehen. Und dazu musste eine Regelung her. Diese Regelung ist die Amnestieregelung. Gedanke ist, wenn ich etwas gemacht habe und danach nach dem Betäubungsmittelgesetz bestraft wurde, was heute straffrei ist, dann soll ich die Konsequenzen nicht tragen.
Aber warum hat man das gemacht? Also ich glaube, das war zum Beispiel bei der Strafbarkeit von Homosexualität, da hat man auch so eine Amnestieregelung angewandt. Aber warum war das jetzt bei Cannabis-Delinquenten denn notwendig?
Also der Gesetzgeber hat die Auffassung vertreten, es sei verfassungsrechtlich geboten, eine solche Amnestie vorzusehen und setzt sich damit in Widerspruch so ziemlich zu allen Stimmen aus der Fachliteratur. Sie hatten es gerade schon angesprochen, bei der Strafbarkeit von Homosexuellen und bei der Strafbarkeit des gewerbsmäßigen Werbens für den Schwangerschaftsabbruch, da gab es solche Amnestien bereits. Und hier war jeweils tatsächlich verfassungsrechtlich auch eine Amnestie geboten, weil es sich jeweils um Strafbarkeiten handelte, die stark mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz mit der Menschenwürde in Konflikt geraten sind. Das ist bei der Kriminalisierung von Cannabis nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Entscheidungen die Strafbarkeit des Umgangs mit Cannabis für verfassungskonform erklärt. Und es war nie die Rede davon, dass das tiefgreifend in die Menschenwürde im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz eingreifen würde. Dementsprechend war so eine Amnestie verfassungsrechtlich nicht geboten, sehr wohl aber politisch eine Entscheidung, für die sich der Gesetzgeber hat nun mal stark machen können.
Der Ärger in der Justiz, aber auch in den Bundesländern war ja riesig. Also da kam von Seiten der Staatsanwaltschaften und auch teilweise der Richtern viel Kritik. Man bekam bisweilen den Eindruck, dass die Strafjustiz zusammenbricht am 1. April. Also zumindest wurde von einer Gefährdung der Funktionstüchtigkeit der Strafjustiz gesprochen, wenn diese Amnestieregelung nicht gestrichen würde. Jetzt ist sie aber gekommen, wie sie gekommen ist. Viele Strafrichter und auch Staatsanwälte mussten eine ganze Menge Akten neu aufschlagen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie kommt die Justiz jetzt mit dem Mehraufwand zurecht?
Also die Justiz ist nicht zusammengebrochen, so wie die neue Richtervereinigung das prognostiziert hat. Natürlich ist damit ein ganz erheblicher Arbeitsaufwand entstanden, aber keiner, der uns arbeitsunfähig gemacht hätte. Man muss sehen, es gibt an dieser Amnestie im Wesentlichen zwei große Komplexe, die wirklich viel Arbeit machen. Das eine Problem ist, dass wir einfach bis heute keine ordentliche Justizdigitalisierung vorweisen können, die es erlaubt hätte, den Aktenbestand nach solchen Fällen zu durchsuchen, wie sie von der Amnestie erfasst werden sollten, also nach Fällen, bei denen nicht der Besitz von beispielsweise Kokain oder Heroin, sondern der Besitz von Kleinmengen Cannabis sanktioniert worden ist. Diese Problematik musste die Justiz auf den eigenen Schultern lösen. Wir mussten tatsächlich die Akten aufschlagen, durchsehen, schauen, welcher Fall eines Besitzes von Betäubungsmitteln ist hier eigentlich abgeurteilt worden, betrifft es Cannabis oder betrifft es nicht Cannabis. Und damit waren tatsächlich jetzt relativ viele Kräfte gebunden. Die zweite größere Problematik an der Amnestieregelung ist wiederum eine aus der Kategorie schlecht gemachtes Gesetz, nämlich die Frage, ob sich diese Amnestieregelung auch auf Fälle erstreckt, in denen tateinheitlich oder tatmehrheitlich andere Delikte begangen worden sind und eine Gesamtstrafe gebildet wurde. Artikel 316p EGS-TGB lautet wie folgt: Im Hinblick auf vor dem 1. April 2024 verhängte Strafen nach dem Betäubungsmittelgesetz, die nach dem Konsumcannabisgesetz oder dem Medizinalcannabisgesetz nicht mehr strafbar oder auch nicht mit Geldbuße bedroht sind, ist Artikel 313 die Amnestieregelung entsprechend anzuwenden. Ich habe mich nicht versprochen, da steht tatsächlich Strafen, die nicht mehr strafbar sind. Mhm. Das ist eine von verschiedenen Fehlformulierungen in diesem Gesetz. Es gibt einzelne Gerichte, die sagen, aus der Formulierung ist schon zu entnehmen, dass wenn ich tateinheitlich ein anderes Delikt mitverwirklicht habe, dann ist die gesamte Tat ja immer noch nach einer anderen Vorschrift strafbar. Dementsprechend findet die Amnestieregelung keine Anwendung.
Aber müsste man dann nicht in der Strafzumessung vielleicht wenigstens abziehen, dass da unter den vielen Betäubungsmitteln eben Cannabis dabei war? Oder verstehe ich da gerade etwas falsch?
Nein, das verstehen Sie überhaupt nicht falsch. Das ist, glaube ich, auch der Grundgedanke des Gesetzgebers gewesen, der überrascht ist von einigen dieser Stimmen aus der Rechtsprechung. Aber die Frage ist, ob die Anwendungsvoraussetzungen der Amnestie überhaupt gegeben sind, die dann zu einer etwaigen Strafmilderung führen können.
Es wurde ja aber auch viel auf die Entlastungseffekte durch das Konsum-Cannabis-Gesetz, also dadurch, dass jetzt eben bestimmte Sachen nicht mehr strafbar sind, darauf wurde viel abgestellt und das wurde der Justiz immer gefühlt wie so ein Zuckerstückchen hingehalten. Ja, jetzt kommt die Amnestie, aber danach ist ja ganz vieles nicht mehr strafbar, muss nicht mehr verfolgt werden, muss dann eben zweifelsfall auch nicht mehr eingestellt werden. Hat sich diese Entlastung schon eingestellt?
Ich glaube, jetzt muss ich noch ein kleines bisschen zurechtrucken, aber selbstverständlich sind die Zahlen an Betäubungsmitteldelikten, die zur Anzeige gebracht werden, zurückgegangen. Wie stark dieser Effekt ist, das wird sich erst wahrscheinlich Ende des nächsten Jahres erkennen lassen, insbesondere dann, wenn klar ist, wie der Gegeneffekt von § 5 KKNG etwa durchschlägt, wie stark die Überkriminalisierung, die im Konsumcannabisgesetz an Teilen der Vorschriften zu erkennen ist, sich dann in der Praxis auswirkt.
Ich habe Herrn Pschorr auch zu der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur nicht geringen Menge befragt. Wir haben das vorhin schon mal am Anfang erwähnt und bei wem jetzt nur Fragezeichen auftauchen, kein Problem, wir haben da was für euch vorbereitet. Ganz kurz aber vorher, Alex, bei welcher Abteilung in der Staatsanwaltschaft hast du deine Strafstation gemacht im Referendariat?
Ich war bei der Abteilung Cyberkriminalität. Mit Betäubungsmitteln hatte ich da jetzt nichts zu tun, aber das mit der nicht geringen Menge, das ist mir trotzdem ein Begriff. Wer nämlich eine nicht geringe Menge oder einfach viele Betäubungsmittel in seinem Besitz hat und damit handelt, der wird härter bestraft und ab 3 Monate Gefängnis. Um diese nicht geringe Menge gab es jetzt auch ziemlich viel Stress. Es steht nämlich nicht im Gesetz, wie viel genau das sein soll. Das heißt, im Endeffekt müssen das Gerichte entscheiden. Der BGH ist dann einfach bei seiner alten Rechtsprechungslinie geblieben und sagt nach dem Konsumcannabisgesetz hin oder her, 7,5 Gramm Wirkstoffgehalt, das ist eine nicht geringe Menge. Wo hast du eigentlich deine Station gemacht?
Also ich war in der Abteilung für Betäubungsmittelkriminalität, dort das Buchstabendezernat. Buchstabendezernat, das heißt, das sind die kleinen Fische. Und da war ich halt häufiger mal mit dieser nicht geringen Menge konfrontiert. Deswegen habe ich dich auch gerade gefragt, weil ich habe da so eine Tabelle bekommen. Also da stand für jedes Betäubungsmittel, da konnte ich dann nachgucken, da war so eine Liste und da stand dann für jedes Betäubungsmittel, welcher Menge die nicht geringe Menge beginnt. Und wer halt dachte, er könnte die Tabelle jetzt wegschmeißen, man kann sie offensichtlich behalten, weil das Cannabis jetzt zwar nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz, sondern im Konsumcannabisgesetz geregelt ist, aber die nicht geringe Menge bleibt nach dem BGH jetzt einfach gleich.
Das ist doch irgendwie praktisch, oder?
Ach, super praktisch. Ich habe Herrn Pschorr gefragt, wo diese Grenzwerte aus meiner Tabelle überhaupt herkommen.
Nur hat uns der Gesetzgeber bisher nie gesagt, was genau eine nicht geringe Menge eigentlich ist. Im Betäubungsmittelgesetz hatte der Bundesgerichtshof deswegen jahrelang die Notwendigkeit, den Begriff der nicht geringen Menge eigenständig zu bestimmen und hat dafür auf den Sinn und Zweck des Betäubungsmittelgesetzes abgestellt und hat gesagt, da sind Substanzen erfasst, die sind gesundheitsgefährlich, deren Konsum ist gesundheitsgefährlich. Und die nicht geringe Menge beginnt dort, wo das Betäubungsmittel in der Masse lebensgefährlich ist.
Also muss man bei Cannabis bestimmt richtig viel rauchen, bis man dann irgendwann mal an den Punkt kommt, dass einen das tatsächlich umbringen könnte, oder?
Das ist tatsächlich medizinisch umstritten, wo dieser Punkt liegt. Es wird irgendwo bei 500 Kilogramm verordnet.
Oh Gott.
Ich will sagen, es gibt bei Cannabis eben diesen Fall des tödlichen Konsums so einfach nicht. Auch bei anderen Betäubungsmitteln milderer Natur, beispielsweise Amphetamin, ist das ein Problem für den Bundesgerichtshof gewesen. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, bei diesen Betäubungsmitteln geht es nicht, an der Letalitätsgrenze anzuknüpfen. Deswegen müssen wir uns einen anderen Grenzwert überlegen und hat ein Vielfaches der Konsummenge festgesetzt als nicht geringe Menge. Bei Cannabis hat der Bundesgerichtshof nach dem Betäubungsmittelgesetz gesagt, 7,5 Gramm THC Wirkstoff. Ab dort ist es eine nicht geringe Menge Cannabis. Mit dem Konsumcannabisgesetz hat der Bundesgesetzgeber den Begriff nicht geringe Menge übernommen, aber in die Gesetzesmaterialien hineingeschrieben, dass durch die neue Risikobewertung, die im Konsumcannabisgesetz zu erkennen ist, der Grenzwert durch die Rechtsprechung neu festgesetzt werden müsse. Und mit neu war gemeint höher.
Und haben die Richterinnen und Richter am BGH das dann gemacht?
Nein. Die haben in mehreren Entscheidungen verschiedener Senate begründet, warum es gar keinen Anlass dazu gibt, dem Gesetzgeber Willen umzusetzen und den Grenzwert höher zu setzen, sondern sind der Auffassung, dass auch nach dem Konsumcannabisgesetz die nicht geringe Menge bei 7,5 Gramm THC Wirkstoffgehalt liegt. das war ein bisher einzigartiger Vorgang, dass die Gerichtsbarkeit hier, die höchsten Fachgerichte in Deutschland, schlicht und ergreifend sagen, der Gesetzgeberwille, den setzen wir nicht um, teilweise sogar mit der Formulierung, der Gesetzgeberwille ist uns nicht erkennbar klar, weil es keine Begründung für diese neue Bewertung der Strafwürdigkeit gibt. Oder mit der Begründung, es gibt keinen Anhaltspunkt, wo wir die neue Grenze ziehen sollen. Wie sollen wir denn die neue Grenze bestimmen?
Also ich erinnere mich da auch an relativ freche Formulierungen in diesen BGH-Urteilen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Wille des Gesetzgebers oder die Gesetzesbegründung deshalb verhallt. Also so haben das die Richterinnen und Richter formuliert. Aber warum gibt es nicht den neuen Anlass? Ist mit dem Konsum-Cannabis-Gesetz nicht auch eine neue Risikobewertung einhergegangen? Hat das der Gesetzgeber nicht geschrieben? Das Cannabiskonsum ist nicht so gefährlich, dass man es mit dem Maße verfolgen müsse, wie das bisher geschehen ist?
Zwei Senaten, im ersten und dem sechsten Senat, die da federführend für diese Entscheidungen sind, ist zuzugeben, dass die Gesetzesmaterialien zum Konsum-Cannabis-Gesetz schlicht und ergreifend ambivalent sind. An der Stelle nicht geringe Menge schreibt der Gesetzgeber relativ klar, wir wollen einen neuen Grenzwert haben. Aber an verschiedenen anderen Stellen wird auf die Gefährlichkeit von Cannabis hingewiesen und auf das Bedürfnis, die Konsummenge in der Allgemeinheit nicht zu vergrößern. Das könnte den Eindruck erwecken, jedenfalls bei strenger Lektüre der Gesetzesmaterialien, dass der Gesetzgeber Cannabis für jedenfalls genauso gefährlich hält wie bisher auch. Und darauf rekurriert der Bundesgerichtshof. Übersieht dabei aber einige Passagen in der Gesetzesbegründung, in der ausdrücklich formuliert ist, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Cannabis nunmehr legal sein und als weniger gefährlich eingestuft wird, als es eben bisher der Fall gewesen ist. Was man ebenfalls dem Bundesgerichtshof zugutehalten muss, ist, dass es unverständlich bleibt, warum der Gesetzgeber nicht selbst einen Grenzwert gesetzt hat. Aber anders als im Betäubungsmittelgesetz, wo ganz viele verschiedene Stoffe mit ganz unterschiedlichem Wirkungsgehalt und Wirksamkeiten zusammen in einer Regelungsmaterie gepackt sind, ist Konsumcannabis nur Konsumcannabis. Hier hätte der Gesetzgeber sagen können, ab einem Wert von X möchte ich, dass eine härtere Strafe eintritt. Das hätte er ohne Probleme selbst machen können. Und toi, 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 es sieht alles danach aus, als ob das jetzt auch nachgeholt wird.
Aber hätte sich der Gesetzgeber eben nicht darauf verlassen können, dass man eben wie beim Betäubungsmittelgesetz verfährt und eben wofür auch schon bereits für all diese Betäubungsmittel nicht geringe Menge Grenzwerte festgelegt wurden?
Also der Gesetzgeber hat sich darauf verlassen. Das können wir, glaube ich, mal als objektiven Befund
sagen. Das stimmt.
Ob er sich darauf hätte verlassen dürfen, da kann man verfassungsrechtlich ganz unterschiedlicher Auffassung sein. Denn schon anhand des Betäubungsmittelgesetzes wurde die Unbestimmtheit des Begriffs nicht geringe Menge scharf kritisiert. Und wenn ein Strafgesetz nicht klar sagt, wo die Grenzen der Strafbarkeit liegen, sodass sich jedermann daran orientieren kann, dann gerät die Strafnorm in Kollision mit dem Bestimmtheitsgrundsatz des Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Ruft also tatsächlich die Frage der Verfassungskonformität auf.
Also hätte der Bundesgerichtshof im Prinzip dieses Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorlegen müssen?
So sehe ich das auch und so habe ich das auch in der NJW vertreten. Es ist meines Erachtens die falsche Vorgehensweise des BGH gewesen. Man kann berechtigt kritisieren, dass der Gesetzgeber seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, die Grenzen der Strafbarkeit eindeutig und klar zu bestimmen. Dann aber ist die Konsequenz nicht, dass die Rechtsprechung diese Aufgabe übernimmt, die Aufgabe quasi an sich zieht, sondern vielmehr, dann muss die Rechtsprechung dem Gesetzgeber die Grenzen aufzeigen und die Verfassungskonformität der Vorschrift in Karlsruhe überprüfen lassen.
So viel zur nicht geringen Menge. Was mich auch noch interessieren würde, wie gehen die Länder denn mit diesem Konsum-Cannabis-Gesetz um? Also Bayern in Person von Markus Söder hat im Vorfeld ja schon angekündigt, dass man dort keine Kiffer haben wolle.
Bayern hat ein Cannabis-Folgenbegrenzungsgesetz erlassen. Und neben der Ankündigung, das Gesetz möglichst restriktiv umzusetzen, vermeintlichen Regelungsspielraum genutzt, um auch die wenigen Freiheiten, die das Konsumcannabisgesetz noch lässt, noch weitergehend einzuschränken. Bayern hat das nicht ganz ungeschickt gemacht und hat sich darauf berufen, dass der Bundesgesetzgeber zwar die Regelungskompetenz für das Strafrecht hat, aber für den Nichtraucherschutz nicht im vollen Umfang. Und hat unter dem Gesichtspunkt des Nichtraucherschutzes weitgehende Einschränkungsmöglichkeiten für den öffentlichen Konsum von Cannabis vorgesehen, insbesondere auf Volksfestgeländen oder für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen, an Örtlichkeiten, wo sich viele Menschen treffen, den Konsum von Cannabis einzuschränken.
Das ist ja eigentlich so, wenn der Bund einmal tätig geworden ist, bei zum Beispiel einer konkurrierenden Gesetzgebung, dann darf das Land nicht mehr tätig werden. Der Bund hat jetzt ja schon geregelt, darf Bayern jetzt einfach sagen, wir machen hier jetzt alles viel strenger und auch auf Volksfesten darf kein Cannabis geraucht werden?
Das ist ganz spannend, weil der Artikel 72 Grundgesetz hinsichtlich der konkurrierenden Gesetzgebung nur so lange und so weit greift, wie der Bundesgesetzgeber geregelt hat. Und Bayern stellt sich auf den Standpunkt, dass der Bundesgesetzgeber all diese konsumbezogenen Fragen gar nicht geregelt habe, weil die ja Nichtraucherschutz sein, wo der Bund seine Finger rauslassen müsse, jedenfalls außerhalb der Eisenbahn. Damit liegt der bayerische Gesetzgeber nicht richtig, denn der vorher schon angesprochene Paragraph 5 des Konsum-Cannabis-Gesetzes betrifft tatsächlich die Regelung des Cannabiskonsums in der Öffentlichkeit. Und der Bundesgesetzgeber hat sich entschieden, den Konsum in der Öffentlichkeit dort stark einzuschränken, wo auch nur die abstrakte Möglichkeit besteht, dass damit Jugendliche und Kinder zum Konsum von Cannabisprodukten angeregt werden könnten. Diesen Schutzzweck der Bundesregelung, der kommt wieder in den Gesetzesmaterialien zum Bayerischen Cannabis-Folgenbegrenzungsgesetz. Im Wesentlichen argumentiert der bayerische Gesetzgeber, der Bund habe den Jugendschutz nicht ausreichend genug geregelt.
Und wir machen das jetzt nochmal richtig.
Genau, und wir machen das richtig. Und das ist eine Überschreitung der Kompetenz der Länder, wenn der Bund bereits im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung geregelt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat im Zusammenhang mit Gesetzen zum Abfallvermeidung gesagt, dass die Länder die Bundesregelung nicht durch eigene Regelungen unterlaufen oder konterkarieren dürfen. Es dürfe keine Wertungswidersprüche zwischen Bundes- und Länderregelungen geben, weil sonst die Bürgerinnen und Bürger nicht verstünden, an welcher Regelung sie sich jetzt nun zu orientieren haben.
Und sehen Sie solche Wertungswidersprüche zwischen der Bundesregelung und der bayerischen Regelung?
Ja, da sind Wertungswidersprüche da, jedenfalls wenn es um den Konsum im Außenbereich geht. Die bayerische Regelung ist nachvollziehbar und hat einen eigenständigen Regelungsgehalt, sofern es um den Verbot von Konsum von Cannabis in Innenräumen geht. Dort kann man auf dem Wege des Nichtraucherschutzes einen eigenständigen Regelungsgehalt erkennen, den der Bund eben nicht treffen wollte, weil er dafür keine Kompetenz hat. Was man schon daran sieht, dass mit dem Cannabisgesetz eine kleine Änderung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes erfolgt ist, die sich aber eben gerade zum Beispiel nicht auf Gaststätten bezog. Wenn es aber um den Außenbereich geht, hat der bayerische Gesetzgeber eine neue Regelung getroffen, die Wertungen des Bundes widersprechen, indem er weitergehende Flächen mit Konsumverboten belegt hat, obwohl Paragraph 5 KKNG sehr kleinteilig und dezidiert ausgesucht hat, welche Flächen eben zum Konsum erlaubt sind und welche nicht.
So, das war jetzt ein wilder Ritt durch die Cannabis-Entkriminalisierung. Ich hoffe, wir haben unterwegs niemanden verloren. Außerdem bedanken wir uns bei unseren drei GesprächspartnerInnen. Das waren Florian Söllner vom Cannabis Social Club Nürnberg, Rechtsanwältin Julia Seestädt von der Cannabiskanzlei und Simon Pschorr, der als abgeordneter Praktiker bei der Aufnahme gearbeitet hat, aber bei Sendedatum wahrscheinlich schon wieder bei der Staatsanwaltschaft ist. Alex, hast du dich eigentlich um eine Podcast-Empfehlung gekümmert?
Na klar, auf jeden Fall. Also ich empfehle allen Strafrechtsfans den Podcast Sprechen wir über Mord mit dem inzwischen sehr prominenten ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und mit Holger Schmidt.
Hört doch mal rein. Ich finde, da hat Alex einen guten Tipp rausgesucht. Und wir sind damit am Ende unserer Sendung. Anregungen und Kritik gehen wie immer an justizreporterin@swr.de, also ohne Genderstern. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Woche.